Ihr dürft eure Bibeln aufschlagen oder an der Wand mitlesen. Es geht weiter im Jona-Text, eine wirklich spannende Geschichte. Je mehr ich über dieses Buch studiere und mich hineinlese, desto mehr liebe ich diese Geschichte. Ich hoffe, euch geht es ähnlich und ihr sehnt euch nicht nach einem Jona-Ende. Ansonsten habt ihr einfach Pech gehabt, sag ich mal. Ich möchte die ersten drei Verse des dritten Kapitels lesen. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona: Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Da machte Jona sich auf und ging nach Ninive, gemäß dem Wort des Herrn. Bis hierhin. Wir haben über die letzten zwei Kapitel sechs Predigten gehört. Über die Geschichte von Jona, wie Gott Jona beruft, seinen Propheten nach Ninive zu gehen, zu einer Stadt, die nicht wirklich prickelnd ist für Jona, weil es eigentlich seine Erzfeinde sind. Die Assyrer, eine große Weltmacht, die kein großes Interesse an Israel haben, beziehungsweise an ihrem Wohl kein Interesse haben, sondern einige Jahre später Israel platt machen werden. Jona ist nicht gehorsam, er folgt nicht diesem Ruf, sondern er rennt weg. Er rennt vom Angesicht des Herrn weg und geht seine eigenen Wege, aber Gott lässt nicht locker, folgt seinem Propheten auf Schritt und Tritt und schenkt ihm eine große Rettung aus dem Meer, sendet einen Fisch. Jona kommt zur Besinnung und sagt: Alles klar, Gott, so geht's nicht weiter, ich möchte umkehren. Und dieser Fisch spuckt ihn dann aus. Und an dieser Stelle kommen wir jetzt an. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Das Besondere an unserem Predigttext, an diesen drei Versen, schon allein an dem ersten Vers, ist, dass das dritte Kapitel genauso plötzlich beginnt wie das Buch überhaupt. Wir hatten es in der ersten Predigt uns angeschaut. Nicht eine große Einführung, kein geschichtlicher Rahmen, sondern das Buch beginnt und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Auf einmal sind wir in der Geschichte drin. Was war vorher? Wir wissen es nicht. Und das dritte Kapitel beginnt genau so. Und wenn ich dir jetzt keine Zusammenfassung erzählt hätte, du wärst das erste Mal hier in diesem Gottesdienst und ich würde einfach Kapitel 3 ab Vers 1 lesen. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona, würdest du auch nicht wissen, worum geht's überhaupt? Keine Erklärung. Es geht einfach weiter. In diesem Vers wird aber mit einem hebräischen Wort auf die Vergangenheit von Jona Bezug genommen. Und das ist das hebräische Wort zum zweiten Mal. Also wir machen da drei Wörter draus. Aber der Hebräer schreibt ein Wort dorthin. Also der Leser, der das jetzt liest, merkt, Gott möchte weitergehen und wir wissen ja, dass die Geschichte mit Jona weitergeht, dass er auch selber geht. Aber in diesem Vers sehen wir, Gott fügt nur ein Wort. Es ist eigentlich nur ein zaghafter Versuch, eine zaghafte Erinnerung an das, was war. Damit wird die Vergangenheit von Jona nicht verschwiegen. Denn das Interessante ist, dass nicht nur diese Worte ähnlich sind, sondern dass die nächsten zwei Verse genauso ähnlich sind zu dem Buchbeginn. Man könnte ja einfach sagen, einfach das Gleiche sagen. Nein, Gott sagt zum zweiten Mal. Da war etwas. Ich habe das nicht vergessen. Aber das, was passiert ist, ist vergeben. Vergessen und vergeben ist ein Unterschied. Wer meint, dass das Gleiche sei, wird in Irritation irgendwann kommen. denn ihr werdet merken, und ihr wisst es sicherlich auch, große Not, große Schuld, die einem angetan wurde, kann man nicht einfach vergessen. Und zu jemandem zu sagen, vergiss doch einfach, das ist ganz schön leicht gesagt. Und die Frage ist, ist es auch zu viel verlangt, zu jemandem zu sagen, vergiss doch einfach, was ich dir angetan habe? Das ist nicht die Forderung. Das ist auch nicht die Art und Weise Gottes, wie er damit umgeht. In Kapitel 3, wo ein Neuanfang startet, ist es nicht die Devise, ich vergesse einfach, ich vergebe. Und derjenige, der vergibt, der dem reicht es, wenn er weiß, da war mal etwas, mit einem Wort sage ich's nur, aber der Schwerpunkt meiner Rede liegt nicht mehr in der Vergangenheit. Da ist nämlich nur noch ein Wort. Der Rest ist der Neuanfang, die Perspektive, die Hoffnung, die neuen Wege, die zu gehen sind. Wir dürfen unsere Vergangenheit nicht verschweigen, wenn wir uns nach Veränderung sehnen. Wir haben es gesungen, wir wollen Veränderung. Gott kann uns verändern. Aber etwas Neues in unserem Leben kann nur dann entstehen, wenn wir die Vergangenheit nämlich nicht deckeln und nicht verschweigen, sondern ja, da war etwas, aber Gott hat mir vergeben und Gott gibt mir eine neue Perspektive. Aber wenn wir uns hinstellen und sagen, da war gar nichts, und Gott geht Wege mit mir, so läuft das nicht. Das ist nicht die Realität. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und ruf ihr die Botschaft zu, die ich dir sagen werde. Das ist nicht einfach nur in Handys und im Rechner kann man so To-Do-Listen anlegen. Ich weiß nicht, ob ihr sowas macht. So Aufgaben, unerledigte Aufgaben, die terminiert man. Morgen bitte erinnere mich. Und jeden Tag um 9 Uhr erinnert mich mein Telefon an alle Aufgaben, die ich heute noch zu tun habe. Und wenn ich es nicht schaffe, dann steht am nächsten Tag, Sie haben für heute 2 unerledigte Aufgaben und von gestern noch 5 unerledigte. Der Druck steigt. Was wir hier haben, dieser Auftrag von Gott, es wirkt im ersten Augenblick unspektakulär. Na, das ist eigentlich nur das Gleiche, was er gesagt hat. Wie eine Art Erinnerungsfunktion, so ein Push-Effekt. Das musste ich ja noch erledigen. Es ist nicht einfach nur eine Erinnerungsfunktion Gottes in dem Handy von Jona. Gott möchte damit zeigen, du bist gefallen. Du bist weggerannt. Aber hier beginnt jetzt etwas Neues, und zwar mit dir. Gemeinsam mit dir beginne ich etwas Neues. Denn wir müssen uns diesen Zeitpunkt wirklich auf der Zunge zergehen lassen, was hier passiert. Der Zeitpunkt dieser erneuten Berufung findet zu einem Zeitpunkt statt, wo sich Jona völlig disqualifiziert hat für den Rest seiner Zukunft. Das war kein Stolpern, was der gemacht hat. Er hat Gott ins Gesicht gespuckt mit dem, was er dort getan hat. Und er hat sich letztendlich seine eigene Zukunft verbaut, sodass er davon ausgehen kann, das, was ich mir geleistet habe, das kann nicht wieder gut gehen. Stellen wir uns einmal vor, wir wären an Gottes Stelle. Gott sei Dank sind wir es nicht. Aber lass es uns einmal kurz vorstellen. Wir wären sicherlich auch um Jona besorgt, wenn wir Gott wären. Mensch, der rennt einfach vor mir weg. Wir wären auch an diesen Hafen in Jaffo hingelaufen, Jona hinterhergegangen. Wir hätten gesehen, was dort alles passiert, und wir hätten auch gesagt, alles klar, ich hole einen richtig fetten Fisch und rette diesen Typen. Und spätestens dann würden wir zu ihm sagen, wenn wir ihn gerettet haben, Jona, echt super, dass du umgekehrt bist. Und ich freue mich, dass du wieder mit mir redest. Aber ganz ehrlich, du kannst jetzt wieder nach Hause gehen. denn die Mühe, die ich mit dir hatte, die reicht mir. Und bei aller Liebe, du reichst mir. Gott kann so handeln. Gott darf so handeln. Ja, es wäre sogar gerecht, wenn Gott es so täte. Denn Jona hat sich seine Zukunft verbaut. Aber das ist die Art und Weise, wie wir so oft mit unseren Beziehungen umgehen. Dass wenn wir verletzt werden, dass wir nicht wie Gott sind und auf unser Gegenüber zugehen und uns versöhnen und einen Neubeginn starten. Wir nehmen den ganzen Groll, den ganzen Ärger, die ganzen Verletzungen, die ganze Bitterkeit ungefiltert in unser Herz und machen dieser Bitterkeit in unserem Herzen sogar ein schönes, warmes Nest. Und Unzufriedenheit macht sich in uns breit. Woher kommt diese Unzufriedenheit? Woher kommt dieser Groll? Woher kommt diese Bitterkeit unter uns? Manchmal sind es unerfüllte Wünsche. Ich habe einen Wunsch, aber du willst ihn mir nicht erfüllen. Ich habe eine Erwartungshaltung, die ich nicht ausspreche. Und ich möchte, dass du einfach auf die Idee kommst, dass ich das will. Und mein Gegenüber weiß vielleicht noch nicht einmal, dass ich es will. Und merke nur Bitterkeit als Antwort. Und frag mich, wo ist das Problem gerade? Anstatt mal zu sagen, hey, ich möchte dir sagen, was ich von dir erwarte. Und ich möchte mit dir darüber sprechen. Aber es sind nicht nur diese subtilen Dinge. Manchmal macht sich Bitterkeit in unserem Leben breit, Enttäuschung, weil wir wirklich verletzt worden sind. Es sind nicht nur die subtilen Dinge, sondern wir greifen ganz schön oft ins Klo und versündigen uns tatsächlich ganz aktiv an unserem Nächsten. Aber Gott ist nicht so. Gott geht hier nicht mit Jona auf diese Art und Weise um. Gott knüpft wieder an. Gott knüpft an der Stelle an, wo Jona aufgehört hat. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen, was ihr auf der Wand mitlesen könnt. Unsere Fehlgänge und unser Ungehorsam, die uns viel Schmerzen verursachen, die verschieben Gottes Zielsetzung nicht. Sein Befehl bleibt. Er lässt nicht von seinem Boten, auch wenn sein Bote von ihm lässt. Das ist Gottes Charakter. Das ist sein Wesen. Gott ändert nicht seine Meinung. Gott hat einen Plan. Gott hat ein Ziel. Gott weiß, wo er hin möchte. Auch wenn Jona nicht in dieses Ziel rennt. Gott ist geduldig, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig. Und wenn der Moment gekommen ist, dann fängt er genau dort an, wo wir aufgehört haben. Und sag nicht, du musst jetzt noch mal 2, 3 Runden drehen. Nein, genau wo wir aufgehört haben, da nehme ich dich wieder an die Hand und ich gehe mit dir gemeinsam an dieses Ziel. Nichts mit Disqualifikation, was unsere Welt uns so oft predigt. Tag für Tag lesen wir es in den Nachrichten, sehen es in den Nachrichten, wie Menschen einen Fehler machen und dann gleich eine Meute aufsteht, kreuzigt ihn. Das, was der getan hat, das ist so ein Unrecht, wie man solche Worte sprechen kann, wie man dieses und jenes tun kann. Er muss von seinem Amt runter. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Menschen sehen, welche Leichen ich im Keller habe. Und auf einmal sitze ich auf der Anklagebank. Und so funktioniert unsere Gesellschaft, der eine auf den anderen. Niemand gönnt dem anderen was. Vergebung, Versöhnung ist nicht das Lebensprogramm unserer Gesellschaft, sondern Niederstrecken. Aber Gott ist anders. Auf der nächsten Folie sehen wir, wie Gott ist. Gott sagt im Römerbrief, wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Im Jesaja 46, was ich beschlossen habe, geschieht. Und alles, was ich mir vorgenommen habe, das tue ich. Gott bleibt dabei. Gott ist auf Kurs. Im Römer Kapitel 3 geht es um die Juden. Dass die Juden den einzig wahren und echten Juden Jesus Christus gekreuzigt haben, verworfen haben. Und da, was so eine große Sünde ist, obwohl Gott über Jahrhunderte sein Volk vorbereitet hat, es kommt der Messias, der euch retten wird, der euch lieben wird, der euch zeigen wird, was meinem Herzen gefällt. Auf den sollt ihr hören. Und den verwerfen sie. Und Gott hat welche Worte übrig für diese Menschen? Wenn einige untreu waren, wird etwa ihre Untreue die Treue Gottes aufheben? Nein! Und wir würden sagen, ja! Aber Gott ist treu. Gott hat gesagt, er ist treu und er ist unwiderruflich treu. Auch zu den Juden. Und wir warten. Und wir warten auf den Tag, wo sich viele, viele Juden zu ihrem Herrn bekennen. Bei Ungehorsam, Auflehnung und Rebellion antwortet Gott auf vielfältige Weise. In den letzten Wochen haben wir gesehen, dass Gott auch krasse Maßnahmen in Anspruch nehmen kann. Aber wir sehen hier, dass er mit Erbarmen antwortet und vor allem, und das ist das Evangelium, mit einer zweiten Chance. Wenn dem nämlich nicht so wäre, wenn Gott kein Gott der zweiten Chance wäre, dann würde niemand in diesem Raum auch nur ansatzweise von Gott gebraucht werden können. Und in der ganzen Kirchengeschichte und in der biblischen Geschichte gibt es keine Person, die in Gottes Augen viel Frucht bringen könnte. Ich möchte euch Beispiele geben. Abraham. Es wird ganz deutlich gesagt, dass er ein Götzendiener war. Man kann vielleicht sagen, ein Satansanbeter. Und Gott hat sich diese Person ausgesucht und ist einmal zu ihm gekommen und sagt zu ihm, ich habe einen Auftrag für dich. Steh auf und geh nach Kanaan. Nicht mit Umwegen, sondern geh nach Kanaan. Ich habe einen Auftrag für dich, ich habe ein Ziel für dich. Du sollst von A nach B gehen. Eine ziemlich einfache Botschaft, denke ich. Ich würde es mir manchmal wünschen, dass Gott zu mir spricht im Gebet und mir genau sagt, zu dem Zeitpunkt sei an diesem Ort, sprich dann mit Person XY und sage Folgendes. Abraham hatte diesen Luxus und er geht und wir lesen in der Geschichte, dass er an einem ganz anderen Ort Wurzeln schlägt, in Haran. Und dort verweilt. Völlig die Ruhe hat. Gott kommt noch einmal zu ihm, das zweite Mal, und sagt, Abraham, steh auf, geh nach Kanaan. Mose, eine der bekanntesten Geschichten, der mit 40 Jahren aufgewachsen bei den Ägyptern wohl wusste, dass er Hebräer ist, und dass Gott ihn auch eingesetzt hat dazu, sein Volk zu retten. Als quasi Anführer. Anführer der Hebräer. Und deswegen kommt auch Mose in diese Situation, dass er sieht, wie ein Ägypter einen Hebräer niederschlägt. Und er kann das nicht ansehen. Und er weiß, Gott hat mich beauftragt, mein Volk zu erretten. Und Mose nimmt das Zepter in seine Hand
und überlegt sich, wie funktioniert Errettung? Und geht auf den Ägypter zu und schlägt ihn tot. Das wird dann irgendwann ein Problem für Mose und er zieht ab. Er wird fortgeschickt.
Er wusste seinen Auftrag. Er hat es vergeigt. Mit 80 Jahren. Mit 80 Jahren wird sein Auftrag reaktiviert. Gott kommt wieder zu Mose. Und nun soll Mose auf die Weise Gottes das Volk der Hebräer befreien und nicht die Sache in die eigene Hand nehmen, sondern aus Gottes Hand die Sache nehmen. Ich möchte noch ein Beispiel geben. Petrus. Vielleicht das bekannteste und krasseste überhaupt. Weil Petrus derjenige ist, der in einem Kontakt mit unserem Herrn stand wie sonst kein anderer.
Man kann sagen, bei Abraham und Mose, ja, ihr wart große Gottesmänner. Aber Petrus hatte Jesus Christus, den Sohn Gottes, vor seinem Angesicht. Er hat gesehen, wie Jesus lacht. Er hat gesehen, wie Jesus weint. Wie Jesus kniet, wenn er betet. Wenn er das Brot austeilt. Petrus hat alles gesehen. Und Petrus hat einen klaren Auftrag, Jesus nachzufolgen. Und als er gefragt wird, ob er sein Jünger ist, sagt er, nein, ich kenne ihn nicht. Bist du nicht auch einer von denen? Nein, ich kenne ihn nicht. Sag mal, bist du einer von den Jüngern? Ich schwöre, ich kenne ihn nicht. Dreimal verleugnet, das wisst ihr, Petrus seinen Herrn. Was tut Jesus?
Ganz genau. Er hält an dem Auftrag fest. Dreimal hat er ihn verleugnet und Jesus kommt auf die Idee, zu Petrus zu gehen, zu seinem Freund, zu seinem Jünger und fragt ihn genau dreimal, ist das ein Zufall? Liebst du mich? Ja, Herr. Weide meine Lämmer. Liebst du mich? Ja, Herr. Weide meine Lämmer. Liebst du mich? Ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Weide meine Lämmer. Wenn Petrus heutzutage Pastor wäre und ihm das passiert wäre, die christlichen Medien würden ihn zerreißen. Sie würden kein gutes Haar an ihm lassen. Jesus Christus ist anders. Jesus Christus ist treu. Und er hält fest, weide meine Lämmer. Du hast dich mit deiner Tat nicht disqualifiziert. Und so geht auch Gott auf Jona zu. Er geht erneut zum zweiten Mal auf ihn zu. Den Auftrag hätte theoretisch jeder Prophet im Land Israel tun können. Es wird uns nichts über besondere Eigenschaften von Jona berichtet, so dass wir sagen könnten, na ja, der versteht die Sprache der Assyrer, der hat vielleicht Freunde gehabt, die Assyrer sind, das heißt, er kann sich in das soziale Netzwerk da irgendwie so reinmauscheln. Nichts von alledem. Gott möchte Jona. Das zeigt mir, meine Lieben, dass Gott mehr daran gelegen ist, an seinen Kindern, als an seinem Auftrag. Was Gott sich vorgenommen hat, das behält er im Blick. Seinen Auftrag, von dem weicht er nicht ab. Aber anscheinend sind ihm seine Kinder noch wichtiger als sein Auftrag. Gott weiß, nicht ich, Gott, brauche Jona, sondern Jona braucht Gott. Und das ist Gott so wichtig, dass er treu bleibt und nicht aufgibt. Wisst ihr, Gott sucht nicht die Gerechten hier in diesem Raum. Gott sucht Sünder. Gott rettet auch nicht die Gerechten. Gott rettet Sünder. Und ich möchte noch etwas sagen. Gott sendet nicht die Gerechten. Gott sendet Sünder. Warum tut er das? Weil Gott Sünder liebt. Du fragst dich, warum tut er das? Warum liebt Gott den Sünder? Und ich sag dir ganz genau, warum. Ich weiß es nicht. Weil Gott die Liebe ist. Und möchtest du einen weiteren Grund finden, du wirst dein Leben lang keine Antwort finden. Gott ist die Liebe selbst. Und er will lieben. Er will Sünder lieben. Und das ist der einzige Grund. Wenn du versuchst, in dir, in deiner Person einen Grund zu finden, wird dich das fertig machen. Weil du an einen Punkt kommen wirst, wo du merkst, ich bin nicht auf diese Art und Weise liebenswürdig, so wie Christus mich geliebt hat. Das ist eine Lüge unserer Zeit, wenn wir vorgaukeln, dass wir so liebenswert wären. Denn wir beweisen Tag für Tag durch unseren Egoismus, durch unsere Selbstverherrlichung, dass wir eben nicht so liebenswürdig sind, wie Jesus es am Kreuz gezeigt hat. Christus ist für die Sünder gestorben, die von sich aus nicht liebenswert sind, aber weil Gott die Liebe ist, Punkt aus Ende, liebt er aus freiem Antrieb. Meine Lieben, das ist das Evangelium. Wenn wir diesen Aspekt rausnehmen, dann ist es keine gute Botschaft mehr. Denn dann ist es nur noch Selbstgerechtigkeit und Verdienst aufgrund unserer Werke, auf unserer Taten. Schaut, was ich in meiner christlichen Akte habe. Ist doch klar, dass mich Gott liebt. Hallo? Wer will das bezweifeln? Wer sich mein Leben anschaut, wer sich meine Familie anschaut, meine Herkunft anschaut. Hallo? Gott muss mich lieben. Was ich für ein Hecht bin? Gott liebt Sünder wie Abraham, Mose, Petrus und Jona. Und ganz ehrlich, wie viel Abraham, Mose, Petrus und Jona steckt auch in uns? Gibt es in deinem Leben nicht auch diese Zwischenstops, die du einlegst, so wie Abraham? Eigentlich ist das der Weg, aber hier ist eigentlich auch ganz gut sein. Gott kommt zu dir und holt dich wieder neu. Gibt es niemanden unter uns, der so wie Mose lieber das Zepter selber in die Hand nimmt und eigene Wege probiert, auch wenn sie unlauter sind? Aber für die Gerechtigkeit tun wir es. Auch wenn du Christus verleugnet hast, hast du dich nicht disqualifiziert. Und selbst wenn du wie Jona auf der Flucht und in Rebellion lebst, und das tun einige unter uns, Gott bringt Jona in eine neue Ausgangslage, in eine neue Situation zum Handeln. Gott holt Jona zurück. Meine Lieben, wir sind damit konfrontiert, dass Menschen sich nach einem Neubeginn, so wie Jona ihn erlebt hat, sehnen. Ich glaube, dass es eine tiefe Sehnsucht ist in jedem Menschen, neu zu beginnen. An irgendeinem Punkt im Leben gab es einen Riss, gab es Verletzungen, gab es Brüche, die das Leben verändert haben. Und Menschen sehnen sich nach diesem Neubeginn. Aber diese Sehnsucht bleibt so oft ungestillt. Die Welt verspricht an vielen Ecken und Stellen einen Neubeginn. Hier kannst du auftanken, hier erfährst du Erneuerung, hier kannst du aufatmen und neue Wege gehen. Aber diese Wünsche, die die Menschen zu Recht haben, bleiben unerfüllt. Versprechungen stellen sich als leere Versprechungen heraus. Erwartungen zerplatzen. Träume können nicht geträumt werden oder nicht gelebt werden. Ich hatte es vorhin gesagt, weltliche Karrieren werden in einem Tag runtergerissen, weil Menschen keinen Neubeginn bekommen von ihren Mitmenschen. Es ist einfach, über die Welt zu sprechen. Wie sieht es unter uns aus? Bekommen Menschen hier in dieser Gemeinde eine zweite Chance? Können Menschen neu beginnen? Erschallt das Wort zu den Menschen, so wie zu Jona, zum zweiten Mal ist der Herr zu ihnen gekommen. Erleben wir das unter uns, dass es dieses zweite Mal gibt? Und das dritte und vierte und fünfte Mal? Gibt es diesen Neubeginn? Gibt es diese Vergebung unter uns? Auf der nächsten Folie möchte ich euch zwei Verse vorlesen, was das Neue Testament uns sagt. Wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Wenn jemand zu Christus gehört, dass dieses alte Neue, das findet natürlich den ersten Startpunkt, wenn jemand erstmalig Gott erlebt und Gott sein Leben gibt und von Neuem geboren wird. Und mit diesen Menschen sind wir auch oft gnädig. Aber wenn es dann nochmal Fehler gibt, dann ist aber Rambazamba. Auch für die Christen, die Fehler machen, für die Gotteskinder wie Jona, geht das Gleiche. Wenn sie mit Christus Gott verbunden sind, sind sie eine neue Schöpfung. Auch hier erleben sie, dass Altes immer wieder neu vergeht und Neues immer wieder neu entsteht. Wer hier seit seiner Hingabe zu Jesus Christus ein fertiger Nachfolger Jesu Christi ist, darf bitte aufstehen. Danke, dass ihr alle sitzen bleibt. Ich stehe jetzt, aber ich nehme mich da mal raus. Wir leben davon, dass Tag für Tag wir erneuert werden. Wir beten doch nicht einmal am Anfang, Gott, vergib mir meine Schuld und das war's dann. Habe ich ja einmal gebetet vor 25 Jahren. Wir brauchen es täglich. Durch die Taufe sind wir mit Christus in den Tod begraben worden, damit, so wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, auch wir in der neuen Wirklichkeit leben. In der Elberfelder heißt es, in der Neuheit des Lebens wandeln. Leute, das ist ein Prozess. Die Taufe ist der Startpunkt. Hier wird nicht ein Punkt gesetzt, sondern ein Doppelpunkt. Hier beginnt das neue Leben. Und so wie Christus auferweckt wurde, werden auch wir zu einem neuen Leben aufstehen und wandeln in dieser neuen Wirklichkeit. Es ist die Taktik des Teufels, dass er immer wieder alte Dinge in unserem Leben hervorholen möchte und uns vor die Visage hält. Der Teufel würde das dritte Kapitel nicht so beginnen, wie das Wort Gottes es beginnt. Er würde vielleicht sagen, und Gott kam zu ihm und hat mit ihm gesprochen, aber es ist übrigens das passiert. Und es ist übrigens das passiert. Und es würde nicht zu einem Ende kommen. Es wäre eine Rotation immer in dem gleichen Sumpf. Und es würde gar nicht zu diesem neuen Auftrag kommen, weil der Satan sehr daran interessiert ist, dass Jona nicht nochmal neu die Botschaft hört und dann eine große Machtwirkung erlebt in der Stadt Ninive. Gott hat nur ein Wort für die Vergangenheit parat. Der Teufel füllt ganze Archive mit unserer Vergangenheit und ist der Verkläger der Brüder. Und wer von uns dasselbe tut, im Miteinander, die Schuld dem anderen immer wieder spüren lässt, dem gilt nichts anderes zu sagen als: Satan, weiche hinter mich. Das ist nicht das Wesen Jesu Christi. Was du mit mir tust, ist das Wesen Satans. Damit will ich nichts zu tun haben. Ich bin kein Gotteskind zweiter Klasse. Gott hat mir vergeben, Gott hat mich versöhnt. Ich habe meine Schuld eingesehen, ich habe sie bekannt, ich habe sie ans Kreuz gebracht. Hör auf, das, was Gott, wir haben es in Psalm 103 sehr schön gehört, das, was Gott nicht anrechnet, sondern die Sünde von uns trennt, wie der Osten vom Westen ist, du hast nicht das Recht, es wieder hervorzuholen. Wofür Christus begraben wurde, kannst du nicht wieder aus dem Keller holen. möchte euch, ihr merkt, wir kommen nicht über den ersten Vers hinaus. Aber es ist so eine wichtige Lektion und ich möchte aus Matthäus 21 ein Gleichnis von Jesus lesen, als die sehr selbstgerechten Menschen dieser Tage vor Jesus standen. Erzählt er folgendes Gleichnis in Matthäus 21 ab Vers 28. Da fängt er an, was meint ihr hierzu? Ein Mensch hatte zwei Söhne und er trat hin zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. In Jesu Rede ist der Weinberg immer ein Bild für das Reich Gottes. Mein Sohn, geh heute hin, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber gereute es ihn. Und er ging hin. Und er trat hin zu dem zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe, Herr. Und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagen, der Erste. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Denn Johannes kam zu euch im Weg der Gerechtigkeit und ihr glaubtet ihm nicht. Die Zöllner aber und die Huren glaubten ihm. Euch aber, als ihr es saht, gereute es auch da nicht, sodass ihr ihm geglaubt hättet. Die Zöllner und die Huren gehen vor euch ins Reich Gottes. Vertrau Menschen nicht die Sünde, die Gott abgetragen hat in deinem Leben, die sie wieder hervorhalten möchten. Das Prinzip eines Christen lautet nicht, dass ich auf mich schaue. Ich schaue auch nicht auf mein Versagen. Ich schaue auch nicht auf den Teufel. Ich schaue nur auf ein Wort, was mir meine Vergangenheit vor Augen hält. Und das ist zum zweiten Mal im Hebräischen. Und im Neuen Testament hat Gott ein neues Wort dafür eingefügt. Und das ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Das ist das einzige Wort, was mich erinnert an meine Vergangenheit. Jesus Christus, der ans Kreuz genagelt wurde für meine Vergangenheit. Willst du mir meine Vergangenheit vorhalten? Du darfst es mit einem Wort tun. Sprich den Namen aus. Jesus Christus, der Sohn Gottes, Messias. Das ist das einzige Wort, was mich an meine Vergangenheit erinnern darf. Und der Rest ist Doppelpunkt und es geht weiter. Verheißung, Hoffnung, neue Wege, Vergebung, Versöhnung mit Gott. Sollte das nicht auch unter uns geschehen? Halt mir keine Vorträge. Dort, wo ich Sünde nicht bekannt habe, sag es mir. Schuld wollen wir nicht deckeln. Wir sehen bei Jona, was passiert, wenn wir es tun. Aber wenn es vergeben wurde, geht's weiter. Wir leben in der neuen Wirklichkeit, wenn wir uns mit Christus in der Taufe vereinen. Jesus ist dieses eine Wort. Jesus ist der Inbegriff der zweiten Chance. Darum wird Jesus in Gemälden immer mit offenen Armen gezeichnet. Warum? Weil er am Kreuz sogar gehalten wurde, die Arme offen zu halten für Sünder wie dich und mich. Und seine Arme sind weit ausgestreckt und er nimmt gerne die auf, die an sich selber verzweifeln und Sündenvergebung bei Gott, bei Jesus Christus suchen. Die letzten Verse, die ich euch mitgeben möchte. In 2. Korinther 5. Nächste Folie. Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Gott war in der Person von Christus, als er durch ihn die Menschen mit sich versöhnte. Er rechnete ihnen ihre Verfehlungen nicht an. Und übergab uns die Botschaft der Versöhnung. Die Botschaft der Versöhnung ist auf der einen Seite genau das, was dort steht. Er rechnet es mir nicht an, meine Schuld. Aber die Botschaft der Versöhnung ist nicht nur für mich,
sondern die Botschaft der Versöhnung ist auch eine Botschaft, die ich weitergebe. Auch ich rechne dir nicht an, was Gott dir nicht mehr anrechnet. Wer bin ich? Gott versöhnt. Wie tut er das? Zwei Verse später. Die schöne Antwort. Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Gott rechnet meine Sünde mir nicht mehr zu. Gott rechnet meine Sünde seinem Sohn zu. Das ist das, was die alten Reformatoren und die Kirchenväter von dem herrlichen Tausch, wie sie das bezeichnet haben. Der schöne Wechsel. Mein Schlechtes für sein Gutes. Merkt ihr, Gott vergibt uns nicht nur unsere Schuld. Das würde uns noch nicht weit bringen. Wir müssen auch vor Gott bestehen können. Und darum ist das nur der erste Teil der Botschaft des Evangeliums. Für uns wurde er zur Sünde gemacht, meine Sünde wurde geklaut. Der zweite Teil der Botschaft ist genauso wichtig, dass wir jetzt die Gerechtigkeit Gottes in uns tragen und sie ausleben. Die Gerechtigkeit Gottes, in ihm zur Gerechtigkeit Gottes werden, ist ein bisschen hakelig. Das bedeutet nichts anderes als Gottes Akzeptanz, die mir widerfährt, basiert nicht auf mein Handeln und mein Tun. Dass Gott mich akzeptiert, basiert auf das, was Jesus Christus für mich getan hat. Dass er das Leben gelebt hat, was ich hätte leben sollen. Dass er den Tod gestorben ist, den ich habe verdient. Die Gerechtigkeit Gottes bezieht sich auch auf etwas weiteres. Nicht nur auf die Akzeptanz, sondern es bezieht sich darauf, dass in Zukunft Gottes eigene Gerechtigkeit und Heiligkeit sich in Zukunft in mir mehr und mehr verwirklicht und sichtbar wird für meinen Nächsten. Darum wird es nächste Woche gehen. Da geschah das Wort des Herrn zum zweiten Mal zu Jona. Gottes unwiderrufliche Treue uns gegenüber zeigt sich, indem Gott in unserem Leben an der Stelle den Faden wieder aufnimmt, an der wir den Faden zerrissen haben. Aus reiner Liebe sucht, rettet und sendet Gott Menschen wie Jona, wie mich, wie dich. Unsere tiefe Sehnsucht nach einem Neubeginn kann alleine in Jesus Christus gestillt werden. Jesus hat am Kreuz über unsere Sünde das letzte Wort gesprochen. Lasst uns darum aufhören, verbittert und verärgert, die Altlasten unserer Geschwister hervorzuholen. Wir wollen uns genau wie Jesus die Verfehlungen einander nicht anrechnen und uns stattdessen miteinander versöhnen. Amen.